Herzlich willkommen zu Springtribe Podcast. Den eigenen Ausdruck finden, sein Leben leben, Perspektiven finden und die auch umsetzen mit Mut und Wahrheit im Austausch, mit kreativen Ansätzen. Ich spreche heute mit Christiane Amini, dem Leadership Coach der Autorin und Mentorin Christiane Amini. Sie hat 9 Jahre im Iran gelebt, Schah, Revolution, Krieg überstanden und auch in einem Buch veröffentlicht, das 1001 Wahrheit heißt. Seit vielen Jahren ist sie im Leadership-Training tätig, hat viele Leader, viele Geschäftsführende und Potenzialträger befähigt, agiles Management unterstützt und auch interkulturelle Kommunikation gelebt. Hallo Christiane.
Hallo Flo, vielen herzlichen Dank für diese gute Einführung.
Danke dir. Schön, dass du auch die Zeit gefunden hast. Wir wollen mal einsteigen zum Thema Leadership befähigen. Das ist ja so ein bisschen so ein Schlagwort. Was ist denn für dich sowas wie Leadership und welche Fähigkeiten sollte man da mitbringen?
Okay, Leadership ist eine Form von Führungsqualität, das für mich bedeutet und vielleicht auch im Kontext der Allgemeinen, dass ich weiß, wer ich bin, dass ich mit mir selbst in Kontakt klar bin, dass ich die Fähigkeit habe, mit mir selbst im Kontakt zu sein und mich zu führen. Mich als erstes zu wissen, wie führe ich denn mein Leben? Und was sind meine Werte und was sind meine Aufgaben, von denen ich meine, so will ich mein Leben führen. Also was ist mein Potenzial, meine Talente? Und dann erst kommen wir in den nächsten Step, in den Wir-Kontext. Also wenn ich praktisch eine Familie habe, wie führe ich da? Beziehungsweise wie gebe ich den anderen den Raum, sich weiterzuentwickeln? Und da sind wir auch schon im Leadership-Kontext von Unternehmen und im Business. Und da geht es auch darum, wie führe ich mich selbst und wie schaffe ich es, so zu führen, dass andere in Führung gehen. Das ist für mich jetzt Leadership und es ist der neue Ansatz von Führung. Wir haben also mit der Komplexität zu tun und das geht nicht mehr darum, ich da oben in Führungsposition und ich sage, wo es lang geht. Das ist schon ganz lange vorbei. Ich habe auch diesen Oldschool-Führungskräfteentwicklungsstil nie gelernt, würde mir auch gar nicht entsprechen. Und ich habe das von Anfang an so internalisiert, dass Menschen herausfinden, wer bin ich, was kann ich und in welchem Kontext will ich bewirken und wie beziehe ich mein Umfeld mit ein? Wie gehe ich in Beziehung mit den anderen?
Ja, machen wir nochmal die Reise ein Stück zurück. Ja. Also du bist ja erstmal als junge Frau in den Iran gegangen. Das ist ja schon länger her. Wie kam das erstmal zu dieser Entscheidung?
Ups. Ja, da habe ich auch mein Leben praktisch geführt, indem ich meinem damaligen Freund, iranischen Freund, der hier in Hamburg Architektur studiert hat, in den Iran gefolgt bin. Also ich habe rechtzeitig meine Vision in eine andere Richtung entwickelt, also nicht in Deutschland Fuß zu fassen, sondern wir wollten gemeinsam im Iran leben. Das war so der Sinn und Zweck, dass ich in den Iran, warum ich in den Iran gegangen bin und dass wir dann halt auch dort unser Leben aufgebaut haben.
Ja, und ist das dann so gewesen, wie du das erwartet hast? Oder warst du erstmal überrascht oder schockiert? Oder wie war das erstmal?
Naja, du hast es halt mit unterschiedlichsten kulturellen Ansätzen zu tun. Also die Sprache zu können, zu sprechen und zu verstehen, fiel mir erst sehr schwer. Und so habe ich ja gelernt, erst einmal die Menschen zu beobachten. Und dann habe ich ja, mitbekommen, ob das, was Sie sagen, welchen Inhalt hat. Also ist das kongruent mit dem, wie Sie sich gerade da praktisch auch hinstellen, positionieren? Begrüßen Sie dich wirklich ganz herzlich oder ist es einfach ein gefaked freundlich sein? Und da habe ich ganz viel gelernt, ohne das zu wissen, dass das später mal mein zweiter Beruf werden würde. Die nonverbale Sprache, die viel, viel tiefer liegt als das gesprochene Wort und auch viel, viel mehr aussagt als das gesprochene Wort. Denn das können wir ja polieren, das können wir ja lernen. Aber das wusste ich nicht, dass das dann später mal so zu einem Projekt von mir wird. Ja. Also ich bilde Menschen in sogenannte Menschenkenntnis aus, das heißt die nonverbale Sprache, die nonverbale Kommunikation.
Ja, das sind ja auch ganz viel so innere Welten, ne? Also dieses innere Erleben. Du benutzt ja auch das Konzept Inner Quality Matters.
Yes.
Und ich denke auch halt dieser außereuropäische Kontext, also Deutschland zu verlassen, also dieses Bekannte, diese klaren Strukturen in Deutschland und etwas Neues zu gehen und dann aber auch wieder zurückzukehren, wirklich mit anderen Augen und mit anderen Erfahrungen und dann quasi ein Gefühl dafür zu haben, was bleibt oder was ist wirklich wichtig. Ich finde das sehr interessant.
Danke für dein Interesse. Also ich muss noch mal zurückkommen, weil du gefragt hast, wie war es für dich? Hast du das auch wirklich so vorgefunden? Erstmal habe ich so ein, wie soll ich das sagen, Neugiergehen in mir. Mich interessiert das, was da draußen stattfindet und Weiterentwicklung sowieso. Und ich habe viel Unterschiedliches gelernt, also wie Menschen sich anders verhalten als aus dem Kontext, aus dem ich komme. Und die Sozialisierung sind unterschiedlich. Das, was ich heute in der Führungskräfteentwicklung mit den Menschen praktisch herausfinde, wie bist du selber konditioniert und wie ist dein Gegenüber konditioniert? Also welche unterschiedlichen kulturellen Ansätze haben wir? Und das ist schon unglaublich wertvoll. Wir sind ja geneigt, den Menschen dann sofort abzustempeln oder zu bewerten. Und das habe ich dort mitgebracht, es nicht zu bewerten, sondern erstmal anzunehmen, zu akzeptieren, aha, so ist das. Was macht das mit mir? Was bedeutet das für mich und wie will ich damit umgehen? Also diese Fragestellung, die hatte ich schon damals. Und ich habe natürlich sehr schnell Persisch gelernt und habe mich sehr, sehr schnell integriert. Ich wollte das auch und ich war ja auch in Liebe. Also da sind nochmal ein Verstärker. So oder so. Und ich habe dieses Land von Anfang an ja in mein Herz geschlossen. Und auch die Menschen, die mit einer unglaublichen Großzügigkeit, Freundlichkeit, Gastfreundschaft da sind. Sehr kluge Menschen, die an Weiterbildung extrem interessiert sind. Also all das hat mich mehr, also gefördert auch, ne?
Und sehr humorvolle Menschen auch.
Ach, total, ja. Also sie hebeln wirklich schwierige Dinge mit einem gewissen Humor aus und kommen dann praktisch wieder auf andere Ebenen zum Thema, um das zu lösen. Es gibt natürlich auch andere Seiten, ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Ich möchte hier nichts glorifizieren, sondern ich habe mir dann, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, also wir waren ja zu viert dann mittlerweile, da habe ich, das Zurückkommen war jetzt auch nicht gerade die leichteste Sache. Ne? Es braucht auch noch mal eine Zeit, um hier wieder anzukommen. Die Vision von einem Leben im Iran, die war jetzt zerstört. Also Krieg, Flucht nach Deutschland zurück, hatten wir schon eine klare Intention, ja, und auch Vorstellung. Wir wollen jetzt zurück, wenn möglich es ist. Also und dann bleiben wir halt in Deutschland. Den Krieg müssen wir uns nicht insofern zumuten, weil wir ein junges Kind, einen Sohn hatten, der vielleicht der Gefahr ausgesetzt war. Nee, nicht nur vielleicht. Der Gefahr ausgesetzt war, ja, als Held in Khomeinis Islamische Republik einzutauchen, indem er also freiwillig an die Front geht und sich zu Kanonenfutter macht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben eine Verantwortung, da müssen wir jetzt gehen. Und das war viel wichtiger, das Leben in Freiheit. als in Wohlstand und ja, mit Eigentum und so weiter zu sein.
Ja, ich glaube, das ist in zweierlei Hinsicht Verantwortung. Also einerseits die Verantwortung zu sagen, ich folge meiner Liebe in den Iran und mache ein neues Leben. Ne? Ich habe eine Verantwortung für meine Gefühle und diesem Gefühl zu entsprechen, dem gerecht zu werden, das zu leben und dann eben später zu entscheiden aus der ähnlichen Verantwortung heraus, ich muss jetzt gehen, ich muss hier wieder Verantwortung übernehmen und eine Entscheidung treffen und weitermachen.
Ja, also da war auch noch mein damaliger Ehemann sehr dran beteiligt. Er hat gesagt, guck jetzt mal genau hin. Also was ich auch heute mache, nimm mal die Filter ab. Ja, unsere ganzen Glaubenssätze und Filter, die wir haben, um bestimmte Dinge nicht sehen zu wollen. Ne? Verzerrungen, die in Krisen halt sehr leicht kommen. Und dass wir einfach alles uns noch gut reden und dann kamen Dinge, die wir erlebt haben, die habe ich auch übrigens in meinem Buch zum Teil beschrieben, wo wir sagten, hey, komm, wir haben deutsche Pässe, wir haben die Möglichkeit, lass uns schauen, wie wir hier rauskommen, wenn möglich. Die Grenzen waren natürlich geschlossen, es war jetzt nicht so, wir buchen ein Ticket und fliegen zurück. Nein, es war eben anders, aber wir haben es geschafft und es war uns sehr, sehr wichtig, dass die Kinder hier ein sicheres Zuhause haben. So wie die das heute vielleicht sehen, aber die waren ja damals als kleine Wesen beteiligt und machen sich natürlich keine Gedanken, worüber die Eltern nachdenken. Und ja, das war schon wertvoll für uns, also was auch ein Antrieb war, dann hierher zu kommen. Und das war dann erstmal ein emotionales Gefühlskarussell. Also es war nicht leicht. Wir hatten wirklich Höhen wie, gut, jetzt sind wir hier in Freiheit und kein Krieg, keine Ängste. Familie, also der Rest, der noch davon da war, zum Glück die Sprache sprechen können und auch die Mentalität nachvollziehen. Ne? Also ist ja klar. Und trotzdem war da so ein Gefühl von entwurzelt sein. Welche Perspektive hast du denn jetzt? So, und da waren wir raus aus dem, was einmal auch unsere Berufe darstellten. Architekten wollte kein Mensch zu der Zeit haben und schon keine Ausländer. Ich sag das jetzt mal so, wie es ist. Mhm. Und ich war in Gänsefüßchen zu alt für meinen Job als Modedesignerin. Und ja, wie leben wir denn hier? Und von einer Krise sind wir praktisch in die andere. Also im Iran die Revolution, hast du ja gerade gesagt, und dann der Krieg und dann auf einmal zu null. Das Einzige, was wirklich immer präsent war, war diese Dankbarkeit, dass wir lebten. Diese Dankbarkeit, so wir haben es geschafft. Ne, so, also das war, ja.
Und wir sind angekommen, ne?
Also wir sind hier jetzt angekommen. Also meine Tante hat dafür gesorgt, dass wir eine Wohnung haben und ja, also das war schon toll. Ne? Und dann kam natürlich, dass wir im Iran darauf fokussiert waren, im Krieg, also wirklich im Hier und Jetzt zu leben. Im Krieg denkst du nicht an morgen und auch nicht an gestern. Da merkst du Bombenalarm, Fliegeralarm, jetzt. Da denkst du nicht an die Zukunft und denkst auch nicht an die Vergangenheit. Mhm. Sondern guckst du, was ist jetzt gerade in diesem Moment wichtig. Und das hat mich, glaube ich, auch sehr geprägt, dieses Jetzt, weißt du, immer wieder mir bewusst zu machen. Dann hatten wir natürlich auch noch dieses Miteinander der Familie, dieses oder der Freunde, dieses Verbundensein. Ne? Also wir hatten so unser soziales Netzwerk, wie man das heute sagt. Ja, und dann kam in Deutschland der nächste Stress, dieses Alleinsein-Gefühl, diese Unsicherheit. Genau so. So. Und ja, ich bin dann dankbar meiner Gaben, meiner Fähigkeiten immer wieder. Ich bin so ein Ideenpool in meinem Kopf. Den habe ich da und dann habe ich gleich mich versucht, was in Gang zu setzen, mich selbstständig zu machen mit zwei Freundinnen, die ich in Hamburg bei Wedel. In Wedel waren wir ja zurück, da haben wir die Freundin wieder getroffen aus der Schulzeit damals. Mhm. Und da haben wir einen Laden eröffnet, also Momo heißt er, hieß der, nach Michael Endes Buch. Und der regte tatsächlich also meine Kreativität an. Ne? Also da kam Lebendigkeit wieder in meine Zellen. Das war wie so ein, ich sage immer, wie so ein Elixier für meine Hirnzellen.
Ja. Ja. Ja, ich glaube, wir brauchen alle ja solche Orte, wo wir irgendwie lebendig werden können oder auch das leben können, was in uns ist. Ne? Also du schreibst das ganz schön mit Talente erkennen und anerkennen und leben. Ne? Also einerseits bei sich selbst und bei anderen zu erkennen, was da für Talente in einem und bei anderen schlummern. Aber der andere und, glaube ich, noch interessantere oder schwierigere Schritt, das Anerkennen von den Talenten.
Ja, weil wir ja geneigt sind, von Autoritäten, Eltern, Lehrer, wer auch immer, in eine bestimmte Form gepresst worden zu sein. Das haben wir ja gelernt. Also darin bist du gut, darin bist du schlecht. Ja. Und jetzt, ne, also es geht um schlecht und gut und das ist ja nicht mein Denken. Sondern ich habe dann irgendwann herausgefunden, nach dem, was ich jetzt alles erlebt habe, es gab ja dann auch noch das dritte Kind, unser Kind, das freue ich, dass er da ist. Und dann kam die Trennung und dann habe ich mal überlegt, so, jetzt bist du echt ganz unten. Mein Leben hat schon diverse Male am seidenen Faden gehangen. Ne? Mhm. Und da habe ich mich gefragt, also mit Hilfe von jemand anderem, das sind so, warte mal, also was hast du daraus gelernt? Was hast du jetzt bislang alles mal gelernt? So eine Reflexion. Und wie gehst du jetzt mit diesen herausfordernden Situationen um? Was machst du denn jetzt? Wie geht's weiter? Drei Kinder hast du und wie stellst du dir das vor, wie es weitergeht? Und dann vor allem ganz wichtig, wie bewahre ich meine Haltung? Ich war jetzt geschieden, ich habe drei Kinder alleine. Ne? Und wie bleibe ich klar, gefasst und bei mir? Das ist auch nicht die einfachste Sache. Und ja, und was tue ich überhaupt, wenn die Herausforderungen anhalten? So, diese Fragen habe ich mir selbst gestellt, habe dann ein bisschen dafür gebraucht, bis ich die Antworten bekam. Und die haben dazu geführt, dass ich gesagt habe, so, jetzt fängst du mal an, ganz neu was zu gestalten. Und ganz aktiv bin ich das angegangen und habe dann voller Leidenschaft meinen zweiten Beruf gelernt. Also wie es dazu kommt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber letztendlich war das das, was ich wirklich machen wollte. Mein erster Beruf wurde ja letztendlich von meiner Mutter ja initiiert. Und so macht man das und so hat das zu sein. Muss Medizin studieren? Nein, Gottes Willen, dann mach mal das. Und Gott, also ich habe das getan, was praktisch die Eltern gesagt haben. Und jetzt kam es dazu, in dem Stadium, jetzt machst du das, was du wirklich, wirklich gerne machst. Und ich habe so ein Human Design, da bin ich Projektor, das heißt, ich bin diejenige, die kann sehen, was in den Menschen steckt. Ja, genau das ist es. Das habe ich schon im Persien kapiert. Und das habe ich dann professionalisiert. Und ja, damit Menschen sich ihrer eigenen Fähigkeiten auch gewahr werden und wie ich sie auf Veränderungen vorbereiten kann und wie ich sie auch dadurch geleite. Und das mache ich eigentlich seit 1997. Mhm. Da habe ich angefangen, habe 6 Jahre dafür gelernt, habe ich EQM gegründet, wie du sagtest vorhin, Inner Quality, weil es um die inneren Qualitäten, die inneren Fähigkeiten geht, die du nach außen trägst. Und ja, da habe ich eine Methode draus gemacht. Also das Ganze hat Methode. Also habe da so 9 Faktoren zusammengeschrieben, die aus meiner Erfahrung resultieren und die auch umsetzbar sind und die ich mit meinen Klienten heute tatsächlich umsetze. Und der 9. Punkt ist Resilienz. Also wie komme ich dahin, dass ich in Krisen, ist egal welche Krise, Veränderung ist eine Krise für uns Menschen.
Ja, wir wollen uns ja erstmal nicht verändern, ne? Also nein. Ganz viele, ne? Also ja. Sagen so, ja, was kann ich tun, dass alles so bleibt, wie es ist? Ne? Was würdest du denn, wie würdest du denn damit umgehen, wenn jetzt jemand sagt, was kann ich tun, damit alles so bleibt, wie es ist?
Die kommen ja nicht zu mir. Zu mir kommen Leute, die sagen, ich weiß nicht warum und wieso, aber da ist was. Oder die sagen, da gibt's was und das will ich angehen. Also es gibt bestimmte Möglichkeiten, Menschen, die merken, da ist was, ich kann es nicht erklären. Oder also so ein Briefing. Ne? Ich arbeite ja in Organisationsentwicklung. Also ich habe ja 97, habe ich gerade gesagt, IQM gegründet. 2002 habe ich Führungskräfteentwicklung gemacht und 2006/2007 ist Organisationsentwicklung dazu gekommen. Also ich blühte auf und dann kriege ich ja auch von meinen Klienten ein Briefing, also was sie sich wünschen. Und das muss ich dann immer erst einmal mit denen tatsächlich besprechen. Manchmal kommt da was ganz anderes raus, was sie wirklich wollen. Ziemlich spannend, weil was oberflächlich vielleicht Bedarf hat, aber was da drunter liegt, ist viel, viel wertvoller und wichtiger erkannt und bearbeitet, behandelt und gelöst zu werden.
Ja.
Das ist der Erfolg.
Ja. Du hattest mir im Vorgespräch ja erzählt von einem Workshop oder einem Seminar, einem Vortrag im Bereich agiles Management, wo du mit Unternehmen zu tun hattest, ne, die dann, wie bist du da herangegangen? Kannst du mir das nochmal erzählen?
Ja, also es ging ganz einfach los. Ich kenne jemanden, der gesagt hat, also was du da machst, so mit dieser nonverbalen Kommunikation und so weiter, glaube ich dir nicht so ganz. Ich dachte, okay. Ich mach was. Ich lade dich mal ein, kannst den Workshop bei mir geben. Ich bezahle nichts, aber du kannst hier die Miete haben, also den Raum. Und dann haben wir 6 Leute zusammengekriegt und haben diesen Workshop veranstaltet und dann sagt er, es war ja der Hammer. Es war ja der Hammer. Ich habe ja anschließend mit meinem Azubi sprechen können, mit meiner Mitarbeiterin. Wir haben uns auf einmal auf einer anderen Ebene begegnet, könnten sprechen miteinander. Und einander verstanden. Ich habe immer gedacht, die verstehen mich, wenn ich was sage. Und war immer sauer, wenn die mich nicht verstanden haben. Na logisch, weil ja jeder unterschiedlich ist. Und da sind wir Step by Step in die Organisationsentwicklung gerutscht. Und dann kam eben nach diesem Prozess Sehen und Verstehen, nämlich das, die Führungsentwicklung. Und dann gab es die ganze Organisation. Und das hat dazu beigetragen, dass das Unternehmen einen Preis gewonnen hat sogar, weil es ein super top Arbeitgeber geworden ist. Das ganze Klima im Unternehmen ist stärkend und nicht schwächend. Also wie kommt man da hin? Und die ganze Kultur hat sich verändert. Und man spricht in Feedback-Kultur und wir machen Konfliktlösung. Ich liebe das. Konflikt-Resolutions ist toll, Menschen zusammenzubringen, wieder miteinander wenigstens auf Augenhöhe zu begegnen, beziehungsweise ja, zu wissen, das lasse ich demnächst oder es tut dem anderen gar nicht gut. Ach so, so kommt es beim anderen an, wenn ich mich so oder so verhalte. Ja, so. Und wir sind nach wie vor dabei.
Ja, um sein eigenes Potenzial zu entfalten oder so das, was in einem schlummert, sozusagen zum Leben zu bringen, da braucht es ja auch eine ganze Portion Mut. Wie gehst du daran, dass man die Menschen mutiger werden lässt, also zu sich zu stehen oder offener zu kommunizieren, transparenter zu sein? Wie kann man mutiger werden?
Das ist eine gute Frage. Das ist so erst einmal das Gefühl eruieren, wie fühlst du dich jetzt gerade in dieser Situation? Was hindert dich gerade? Was möchtest du denn haben? Und woran hindert es dich? Wir reflektieren darüber und erinnern auch Situationen, wo mutig sein, sich schon mal bewährt hat, für dich ganz allein, für dich ganz individuell, nicht von mir jetzt, yeah, super, sondern bestätigt, sondern wo du selbst genau spürt hast, wow, da habe ich aber echt was bewirkt, echt was in Gang gesetzt. Manche sind von Haus aus ausgezogen, manche haben sind auf den Baum geklettert, manche, keine Ahnung, Schlittschuh laufen. Es sind oftmals Dinge, die für den Außenstehenden gar nicht als solches vielleicht erkannt werden. Aber du hast das ganze Gefühl in dir noch drin. Und wenn du dieses Gefühl dir mal wieder bewusst machst, dann transportieren wir das praktisch wie auf dem Tablett oder in einem schönen Behälter und sagen, okay, wie gehst du heute mit diesem Gefühl in dieser heutigen Situation um? Und das ist spannend. Es ist richtig schön zu sehen, wie manche Leute sagen, ja, geh doch nicht, probier's doch mal aus. Und auf einmal leuchten die Augen.
Ja, ich glaube, das ist mit der schönste Moment, ne, wenn man ja Menschen so bewegen kann, ne, dass sie ihr Leben führen oder ein neues Gefühl, eine neue Perspektive gewonnen haben, eigentlich zu einer einfachen Lösung gekommen sind, wo sie immer, die sie vielleicht immer schon kannten, aber nie das, sag ich mal, nie der Weg nicht nach draußen geführt hat oder nicht ins Leben geführt hat.
Ja, das sagst du gut, danke dafür, weil genau das ist es ja, du und ich, wir wissen genau, da ist jetzt gerade irgendwas am Dampfen, da kocht was. Ja. Und da brauchen uns, wir sind einander ein Beitrag. Also Coaching oder Mentoring ist ein Förderer, ein Unterstützer. Deswegen sehe ich mich ja auch eher als Sparringspartner, als Impulsgeberin. Du hast das alles in dir drin. Und durch die entsprechenden Fragen kommst du auch dahin und du entdeckst das bei dir selbst. Es wird ja nicht von mir bewertet, ob das richtig oder falsch ist. Wer bin ich, dass ich das sagen kann? Sondern du spürst das ganz genau in dir selbst. Und da sehe ich unsere, von den Kollegen, die ich auch habe, kenne, unsere Kompetenzen, unseren Beitrag. Und das braucht es jetzt in diesem Zeitalter mehr denn je. Ich bin ja jetzt eine recht erfolgsverwöhnte Offline-Trainerin und habe jetzt in dieser Zeit, Pandemiezeit, wieder was Neues gelernt, also wieder eine neue Herausforderung angenommen. Und tja, da geht's wirklich drum, auch wieder selber mir meinen Mut in die Hand zu nehmen, ne, und online jetzt zu arbeiten. Ja. Und ich habe gemerkt, dieses Neue wieder hält mich auch fit im Kopf. Und das tut allen anderen genauso gut. Was hast du vorhin gesagt, wenn man sich so schön kommod eingerichtet hat? Und wenn du nicht gestaltend werden willst, dann fang an, dann zu gestalten, so wie ich damals auch reflektiert habe.
Ja, weil man merkt dann in dem Moment ja, dass eigentlich ganz viele auf einem ähnlichen Weg sind, ne? Oder sich damit auch mit den gleichen Fragen beschäftigen. Und das fängt vielleicht im Kollegenkreis an, wo man dann vielleicht sagt, ja, ach übrigens, ich interessiere mich für Asien oder für bestimmte Art zu kochen. Und dann sagt der Kollege, ach, du kochst gerne, ich koche auch gerne. Ne? Und schon hat man eine Verbindung. Ja, und genau. Das Problem ist ja eigentlich nur, dass wir halt Dinge verstecken oder sagen, hier mag bestimmt eh keiner Musik und dann sage ich nicht, dass ich Gitarre spielen kann oder keine Ahnung, ich habe noch irgendwie, ich lerne jetzt Programmieren, aber hier in meinem Betrieb, die werden ja nie Programmierer suchen oder was auch immer, ne, und verheimliche das und dann weiß niemand davon und es gibt halt bestimmte Entwicklungen, nicht, weil man halt nicht spricht.
Ja, und das ist natürlich toll, wenn ich im Team zum Beispiel Menschen die Talente aus denen herausholen darf, wenn wir Talentprofile erstellen, dann kommen diese Fragen an mich. Also, was isst du gerne? Was für ein Quatsch. Und das ist so toll, wenn die dann beschreiben, was sie gerne essen. Und auf einmal gibt es gemeinsame Gruppen innerhalb des Teams. Wow, kommst du auch mit auf einen, keine Ahnung, Sushi-Abend oder ja, was vorher nicht besprochen worden ist, weil keine Zeit dafür, tut man nicht, privat, viel zu privat. Und dieses sich öffnen für die unterschiedlichsten Facetten, die wir haben, ist so bereichernd.
Total. Und ich denke, es überbrückt auch diese Hierarchieunterschiede. Ne? Wenn man sich mit der Führungskraft oder mit Standortleitung oder was auch immer, Niederlassungsleitung, dann über Essen unterhalten kann, dann sagt man so, ach cool, ach Sie mögen auch Paprika, ach ich mag auch Paprika. Ne? Und schon ist man in einem ganz anderen Gespräch, wo man dann halt Ängste abbauen kann, wo man auch als Führungskraft dann seine Mitarbeiter mal kennenlernt überhaupt, ne? Nicht nur im Kontext von, naja, der Herr Schneider arbeitet nicht oder der Herr Müller ist jetzt besonders gut, sondern dass man halt mal sagt, ach, der Herr Schneider mag Paprika und der Herr Müller isst gerne Eis mit Pistazien.
Ne? Ja, also, da erinnerst du mich gerade an ein World Café. Ich habe also für ein Unternehmen Organisationsentwicklung mitgemacht und dann haben wir gesagt, okay, die ganzen Leute im Unternehmen müssen jetzt wissen, dass wir expandieren. Wie kriegen wir jetzt alle zumal sofort in ein Boot? Da habe ich gesagt, wir machen ein World Café. Ich bin ausgebildete Großgruppenmoderatorin. Und jetzt haben wir alle Leute eingeladen ins World Café. Bevor es aber dazu kam, ist ja sehr viel Vorarbeit nötig, da sagten die Mitarbeiter, weil Mitarbeiterinnen, braucht immer so eine Gruppe, um das Ganze vorzubereiten, ein Querschnitt aus den ganzen Abteilungen. Und wir sagten, wir sollen mit denen von da oben an einem Tisch sitzen. World Café besteht ja daraus, dass du dich mit verschiedenen Menschen, also mit vier, an einen Tisch setzt und dich zu einer Frage austauscht. Alle an einem Tisch, ja, um Gottes Willen, von denen da oben. Und dann an die Partner, wie? Wir sollen uns mit denen von da unten.
Das ist schon ein Kulturschock.
Total innerhalb eines Unternehmens. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Das war schon die erste Hürde. Das war schon die erste fürchterliche.
Das ist schon die erste Aufgabe, ne?
Total. Und das ist mal wirklich, die haben sich den ganz bis zu morgens, ich weiß nicht wie lange, da wohl noch darüber auseinandergesetzt und unterhalten, wie spannend und toll das war, was sie alles voneinander, übereinander erfahren haben, weil sie sich eben zu dieser Frage XYZ ausgetauscht haben. Und da hat der Geschäftsführer, der Partner herausgefunden, wie seine Sekretärin wirklich, Assistentin wirklich tickt. Das war ja spannend. Und seitdem, ne, gibt es mit allen anderen im Unternehmen auf einmal einen ganz anderen Kontakt.
Ja. Also das so eine Solidarität,
so eine geheime Geschichte. Ne?
Genau, ja, es ist so. Also ich habe mal mit einem Unternehmensberater gesprochen, der mir erzählt so, ja, ich gehe da ins Unternehmen rein und dann spreche ich erstmal mit dem Hausmeister und den Putzkräften und den Sekretärinnen und so. Also mit denen nie jemand geredet hat. Und dann sagen die mir ganz viel über das Unternehmen. Dann sagen die so, ja, das ist mir schon seit Jahren ein Dorn im Auge. Aber ich bin ja hier nur Hausmeister.
Genau. Und so arbeite ich halt Organisationsentwicklung oder Führungsentwicklung immer partizipativ. Das heißt, wir beziehen immer alles mit ein. Ja. So, und das ist so wertvoll und wichtig. Ja. Und das ist nichts davon schlecht, sondern es hebt uns immer nur noch auf eine andere Denkebene, weißt du?
Genau.
Das Kreative da rein.
Genau, und beziehungsweise wenn man auf neue Lösungen kommen will, dann kann man nicht die alten Leute fragen, also die Fragen, die man immer fragt, sondern muss man halt auch mal andere Leute mit einbeziehen.
Du brauchst das unbedingt, weil diese Kreativität entsteht ja nur dadurch, dass jemand was sagt, eine Idee hat und alle normalerweise dann sagen, um Gottes Willen, du schon wieder. Nein, diesmal heißt es super. Das ist eine Idee für unseren Crazy Chart. Also ich habe so einen Crazy Chart, völlig verrückt. Merken wir uns, kommt noch drauf zurück. Oder es ist ein Ideenchart, super, eine tolle Idee. Und dann sind die anderen alle sehr erfolgsvoll, weil sie merken, hier gibt es niemanden zu bewerten oder abzuwerten. Und dann fangen sie an, mutig zu werden und kommen auch mit irgendwelchen Ideen und Gedanken raus, wovor sie vorher befürchteten, kommt vielleicht nicht gut. Und das ist so wertvoll. Da kommen tolle Sachen zusammen. Und wenn man die zusammenclustert, ne, diese vielen Infos, kommst du auf einen ganz tollen Nenner. Ja. Also dann, und das ist vertrauensbildend, ne? Das, was wir ja in unseren Organisationen brauchen, immer wieder Vertrauen.
Genau. Ja. Und halt eine angstfreie Kultur, ne, wo man sich wohlfühlt, wo man auch sagt, naja, jetzt hat das bei einem Workshop oder in so einem World Café mal geklappt, dass ich einfach ernst genommen wurde mit meinen Ideen. Vielleicht kann ich auch sonst mal meine Ideen mit einbringen. Der Meier von der anderen Abteilung ist doch gar nicht so blöd, wie ich immer gedacht habe oder wie man mir so gesagt hat. Ne? Und so, also ganz viel Vielfalt. Und wie ich auch vielleicht mit dem Titel deines Buches sagen will, 1001 Wahrheit kommt dann quasi an die Wand.
Ja, also 1001 Wahrheit würde ich heute, glaube ich, umtitulieren und würde sagen, bist du startklar für die größte Herausforderung der Menschheit. Also wenn ich jetzt mal rückblicke, ich habe das Buch geschrieben im Alter von, oh Gott, war denn das? 2008. Ja, und habe mich immer wieder zurückversetzt in die 25, 30-Jährige. Also es war gar nicht so leicht, aus der Perspektive wirklich zu schreiben. Und wenn ich es heute natürlich rückwirkend betrachte, würde ich anders schreiben. Wirklich. Mhm. Weil meine Wahrnehmung, meine Bildung, meine Herzensbildung, all das hat sich ja weiterentwickelt und verändert. Und ich würde wirklich heute sagen, neu denken, Leute, Möglichkeiten schaffen und sinnvoll gestalten. Das steht jetzt an.
Ja, also, absolut. Ich glaube, das sind ja auch, also Bücher oder das, was man so sagt, das sind ja so Zwischenfazits, ne? Also man kommt ja nicht zur Weisheit letzter Schluss, sondern das ist immer so ein Zwischenergebnis, wo man dann mal Sachen festhält, die wichtig waren oder die wichtig sind für die eigene, für die andere und auch für uns alle vielleicht. Aber letztlich ist es ja ein Prozess, der immer weitergeht. Prozess.
Ja, also das Buch war ja nun auf Wunsch meiner Tochter, die gesagt hat, kannst du mal schreiben? Und ich sage, okay, Und dann saß ich da und dachte, oh Gott, wie geht das denn? Und dann habe ich auch 8 Jahre dafür gebraucht, um mich zu trauen, das zu veröffentlichen, weil es doch sehr viel, also sehr persönlich, es ist intim. Ich berichte sehr persönlich und über mein Leben und aus meiner Perspektive damals.
Ja.
Und das war dann so ein Weg, habe ich gedacht, nee, 2, 3, 4 Kapitel habe ich rausgenommen. Vielleicht, das muss jetzt die Welt nicht unbedingt wissen, aber letztendlich ist das eine Inspiration geworden. Dieses Buch zieht enorme Kreise. Es ist auch für mich faszinierend zu sehen. Du weißt vielleicht mit Büchern selber, wenn man da nicht Millionen von verkauft, kriegt man da kein Geld mit. Also pro Buch kriegt man, glaube ich, 2, 3 Euro als Autor. Und aber ich habe gemerkt, was für eine Inspiration das ist und welche Brücke ich damit geschlagen habe von meiner damaligen Zeit ins Heute, Hier und Jetzt und wie es nach wie vor ich daraus schöpfe, aus den Erkenntnissen und Erlebnissen. Also die habe ich ja echt erlebt, nicht nur einfach so vor sich hin, sondern ich habe was draus gemacht. Ja. Und das war mir damals nicht so bewusst.
Genau, und nochmal, das andere ist ja, sage ich mal, der Kontext Deutschland, 2015, 2016, Flucht und Asyl, Menschen kommen aus Syrien nach Deutschland und so weiter, mit der ähnlichen, also mit nicht einer, mit einer vergleichbaren Erfahrung, Krieg, Tod, Vertreibung, Zerstörung und so weiter, die kommen hier hin. Und da schreibt eine Deutsche über ihre Erfahrung im Iran, um auch, sag ich mal, für uns Deutsche eine Brücke zu bauen ins Ausland, ins außereuropäische Ausland, zu sagen, aha, okay, wie fühlen sich die Menschen, die hier nach Deutschland kommen und wie fühlen sich eigentlich die Deutschen, die im Ausland leben und da vielleicht Ähnliches erlebt haben wie Menschen, die halt hier wieder nach Deutschland gekommen sind mit dem Erlebnis. Also da auch diese Brücken. Das ist ja einerseits deine persönliche Geschichte, aber auch eben in dem Kontext deutscher Gegenwart.
Ja, das hat auch wirklich dazu beitragen dürfen oder können. Hat mich gefreut, dass viele mich zur Lesung eingeladen haben in unterschiedlichen Städten, die praktisch ehrenamtliche Flüchtlingsgeflohene Unterstützer waren. und die gesagt haben, sich bedankt haben für das, was sie von mir gehört haben. Mhm. Also ich erzähle halt Geschichten, lesen können die Leute das Buch ja selbst, aber ich erzähle Dinge, die dann da nicht so drinstehen. Mhm. Und ja, das war sehr inspirierend und ist es nach wie vor. Viele junge Iraner haben mir bestätigt, dass das in dem Buch so aus meiner Perspektive beschriebene etwas ist, was ihre Eltern ihnen nicht in dem Sinne mitgeteilt haben oder mitteilen konnten, weil sie natürlich eine völlig andere Perspektive haben. Und auch zu der Generation gehören, die damals eben alles stillschweigend verdeckt haben, so wie meine Eltern eben den Krieg nach Kriegszeit verstummt sind. Sie haben ja auch nichts geredet oder Wesentliches erzählt. Die waren ja auch traumatisiert und das fand ich interessant, dass junge Iraner sagten, danke für den Blick aus deiner Brille. Mhm. Ja, und im Wirtschaftskontext ist es einfach, dass ich die Diversity, die unterschiedlichen Kulturen, tatsächlich auch beruflich anwenden darf. Ich werde dafür geholt, unterschiedliche Teams unterschiedlicher Nationalitäten zusammenzubringen, damit sie einander verstehen, vielleicht respektieren lernen, einfühlen können. Der hat eine völlig andere Erziehung, eine völlig andere Denke, aber ist genauso Mensch und du triffst ihn dort auf der menschlichen Ebene. Also wenn du ein Team hast von Menschen aus 3, 4 verschiedenen Ländern, vom ganzen Globus und Kontinenten sogar, dann ist das sehr hilfreich. Dafür wurde ich auch gefragt, angefragt zu sagen, das, was du da machst, das brauchen wir. Ja. So, das hat sich dadurch wirklich alles erst entwickelt.
Klar. Mhm. Also ich meine, letztlich hat es mit deinem Mut begonnen, sage ich mal, deine Geschichte auch aufzuschreiben. Sozusagen, dadurch bin ich auf dich aufmerksam geworden. So, da können wir heute miteinander sprechen. Mhm. Aber eben sozusagen auch ganz viele andere Menschen, die du inspirierst, die inspirieren kannst, auch auf Basis deiner Lebensgeschichte. Und dafür irgendwie herzlichen Dank. Das ist echt schön. Ich würde gerne so ein bisschen zum Abschluss kommen von unserem Gespräch. Jetzt haben bestimmt die ein oder anderen auch Interesse bekommen, ja, dich mal zu hören oder ein Coaching von dir zu buchen oder als Unternehmen dich anzufragen, wie kann man da in Kontakt treten und was gibt's denn so für Termine? Ich habe auch ja gesehen, dass du so Retreats anbietest. Was steht denn so in der nächsten Zeit an und wie können die Leute mit dir in Kontakt kommen?
Also danke Florian für das Nette. Ich habe eine Website, christiane-amini.de und da findest du auch den Kontakt zu mir und sonst schreibst du mir eine E-Mail unter ca@christiane-amini.de. Ich habe auch ein Telefon, das dafür wunderbar geeignet ist. Sollen wir das angeben jetzt, die Telefonnummer?
Ja, kannst du ruhig durchgeben.
Gut, 0176 3265 1036. Und da bin ich üblicherweise dann auch zu erreichen. Ich bin also wirklich ganz explizit darauf fokussiert, jetzt seit 2020, hat sich bewiesen, herauszufinden, wie führe ich mein Leben, was ist wichtig für mich und wie gehe ich damit praktisch auch im Kontext mit meinem Gegenüber, egal in welchem Kontext. Also Mindful Leadership, vielleicht kann man das so sagen, das Thema Resilienz, ganz klar durch innere Stärke. Und ja, und die Retreats sind eine Folge daraus. Ich habe Retreats entwickelt vor 10 Jahren, weil ich gemerkt habe, ich habe viele 100 Menschen in Führung entwickeln dürfen, ausbilden dürfen und habe gemerkt, welche Herausforderungen diese Menschen ja, sich stellen müssen. Und erst wollte ich 2 Wochen machen, hieß es, das ist zu viel, aber eine Woche tatsächlich abzutauchen mit sich selbst in Medias Res, in einem wirklich guten Setting, das ist etwas, was mir am Herzen liegt. Ich habe eine Klientin jetzt, die sagte, ich habe jetzt die 10 Monate mit dir verbracht. Also dieses Resilienzthema ist sie mit mir durchgegangen und schenkt sich jetzt das Retreat als Sahnehäubchen. Und so ist es auch gedacht. Also meine Klienten haben mir das letztendlich vorgemacht, was für sie wichtig und wertvoll ist. Da muss man sehr nur hinhören.
Ja, das ist vielleicht auch ein ganz guter Abschluss, einfach hinzuhören, was sich für einen selbst stimmig anfühlt und das Ganze ernst zu nehmen, was in einem sowieso schon da ist.
Ja, danke.
Heute im Gespräch mit Christiane Amini, Springtribe Podcast, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke dir sehr, Florian, und ich freue mich auf unser Zusammenkommen, Zusammentreffen.
Ja, ich hoffe, das ist bald möglich.
Genau. Okay. Danke dir sehr.
Ja, danke dir.